Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Und für diejenigen, die jetzt per Video zuschauen, muss ich das kurz erklären. Eben schallte mir ein donnerndes Amen entgegen als Zeichen der Bekräftigung. Das kam durch das Mikro eben nicht ganz so rüber an der Stelle. Ich habe eben schon erzählt in einem Vorprogramm von meiner abenteuerlichen Reise durch das Bergische Land hierher über Forstwege aufgrund der Sperrung der A45. Ihr seid aber, glaube ich, gut angekommen, oder? Ja, ich habe eigentlich gesehen, einige kommen mir bekannt vor. Es macht den Eindruck, als ob ihr schon öfter hier wart. Ja? Ach, regelmäßig, sagen alle, regelmäßig. Ja, einige sagen beständig, beständig immer hier im Gottesdienst. Naja, damit seid ihr ja in bester Gesellschaft. Nämlich in einer Tradition, in einer Haltung, die vor knapp 2000 Jahren in Jerusalem angefangen hat und bis heute nicht aufgehört hat, sonst wären wir nicht hier. Nämlich die Tradition, miteinander in Gemeinschaft Jesus nachzufolgen. Und ihr bildet das, was dann Gemeinschaft genannt wurde, Kyriake, die, die dem Herrn, dem Kyrios folgen, Kirche. Wir hören lieber den Begriff Gemeinde oder Versammlung. Ihr seid also so eine Gemeinde in der Tradition der ersten Christenheit. Und den Anfang nahm auch eure Gemeinde hier eben im Nahen Osten, in Jerusalem, kurz nach der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu. Simon, genannt Petrus, also der Fels oder der Kiesel, der hält eine fulminante, vom Geist erfüllte Predigt. Eine Predigt so vollmächtig, dass die Zuhörer das Gefühl hatten, so könnte man es übersetzen, dass diese Worte ihnen das Herz durchbohrten oder zersägten. Das traf sie. Petrus endete nämlich mit den Worten, Apostelgeschichte 2, Vers 36, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das saß und das sitzt. Christus, der Gesalbte, ist Jesus. Kyrios, der Herr, ist Jesus. Und das trifft die Leute so ins Herz, dass sie sich innerlich überwunden sehen und sich taufen lassen. Vermutlich am gleichen Tag. Das war ein sehr kompakter Taufkurs. Sie lassen sich taufen und bilden jetzt eine Gemeinschaft. Und das Traditionsstiftende für euch heute hier lesen wir dann im Vers 42. Diese 3000 und andere blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Manuel hat vor 14 Tagen da ja auch diesen Kontext schon mal hergestellt und dargestellt. Sie liefen eben nicht auseinander, liefen nicht direkt wieder weg. Sie verabschiedeten sich bis auf wenige nicht von ihren inspirierenden geistlichen Erlebnissen. Man hätte es ja auch anders deuten können. Man hätte ja sagen können, boah, das war aber eine krasse Massenhysterie, die wir da erlebt haben. Sie deuten diese Erlebnisse für sich anders. Es ist wichtig für sie. Es ist nicht Manipulation, sondern sie erleben das als geistgewirkte Handlung an ihren Herzen. Und sie bleiben zusammen. Sie bleiben jetzt Jesus treu, Jeshua, dem Kyrios, dem Messias, dem Maschiach. Er ist der Herr und sie bleiben treu. Und einige dieser Kernpunkte sind für uns heute immer noch wichtig. Sie blieben in der Lehre und unter der Lehre der Apostel, wie wir gehört haben vor 14 Tagen. Sie hielten am Evangelium fest in der Form, in der es ihnen verkündigt wurde. Genau die Formulierung verwendet Paulus dann im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Sie leben als Gemeinschaft, sie sind Gemeinschaft, sie sind nicht viele Einzelne, sondern eine Gemeinschaft. Und es bildet sich dann auch eine Gruppenidentität heraus. Man spricht von sich plötzlich als wir hier in Jerusalem, die wir dem Herrn folgen, dem Kyrios Jesus folgen. Wir hier in Jerusalem. Später, ja, wir hier in Antiochia, die wir dem Herrn Jesus folgen. Wir hier in Philippi, die wir dem Herrn folgen. Und schließlich jetzt hier. Wir hier in Widenest, dem Juwel, der Preziose, der Perle des Bergischen Landes, Berg Neustadt. Ja?
Amen.
Ja, dazu. Ohne diese Vorgänge hätte euch das Evangelium nicht erreicht. Und es hat euch erreicht. Und das ist wunderbar. Auch für euch ist die Lehre der Apostel wichtig. Die Gemeinschaft pflegt ihr und ihr feiert das Mahl des Herrn, das Abendmahl. Ja, und das Gebet. Ist das, ja, ist klar, das Gebet ist natürlich auch genauso gemeinschaftsstiftend und prägend wie eben die drei Dinge, die wir eben gehört haben. Lehre, Gemeinschaft und Brotbrechen. Mein geistlicher Gebärhelfer, also ich nenne das ein Hebammerich, also derjenige, der mich geistlich mit zur Welt geholt hat. Mein Hebammerich, Wilhelm Pahls, der hat uns jungen Leuten eindrücklich geraten, wenn ihr euch eine Gemeinde sucht, dann geht zuerst in die Gebetsstunde. Denn was ihr in der Gebetsstunde antrefft, die Leute, die dort sind, das ist ein Charakteristikum dieser Gemeinde. Ihr könnt das geistliche Leben einer Gemeinde am Besuch der Gebetsstunde ablesen. Und dann fassungslos setzte er hinzu in seinem Schweizer Akzent, dass er mal gehört habe, es gebe Gemeinden, die haben nicht mal eine Gebetsstunde. Eine Gebetsstunde, mal zur Erklärung, ist eine mittlerweile meist unpopuläre Veranstaltung im Rahmen des Gemeindelebens, in der nur gebetet wird. Einfach nur gebetet. Und mein erster Besuch in der Gebetsstunde der Gemeinde von Bruder Pahls, den werde ich nicht vergessen. Also alle versammelten sich, so 40, 50 Leute, im Gemeindesaal. Dann wurde ein Lied gesungen. Es kam eine Kurzandacht, wirklich kurz. Dann teilten sich die Personen auf in verschiedene Gemeinderäume. Dann dachte ich, jetzt wird wohl gebetet. Nein, jetzt wurden erstmal Stühle zusammengestellt. Und zwar mit den Stuhllehnen nach innen und den Sitzflächen nach außen, dass so Blumen entstehen, so Stuhlkreisblumen. Ja, und dann wurde sich von außen vor die Sitzflächen gekniet, Ellbogen drauf, und dann wurde gebetet. Und da wurde gebetet, meine Güte. Da wurde richtig gearbeitet. Da wurde gebetet für die Missionare, für die Regierung, für persönliche Anliegen, für die Kranken der Gemeinde, für die Ältesten, für alle Gruppen, für die Verkündigung, für die Gäste. Das war beeindruckend. Aber auch unter uns gesagt, ziemlich anstrengend. Gebet als dienende Fürbitte für andere darf aber auch anstrengend sein. Das darf auch Überwindung kosten. Die Überwindung zum Gebet ist natürlich keine Leistung, die bei Gott irgendwie Belohnung findet. Sie ist einfach der notwendige Schritt über die normale Bequemlichkeit des Menschen hinaus. Denn der normale Mensch, der will doch lieber Fernsehen gucken oder lieber sogar Fernseher tragen oder anderen helfen beim Fernseher tragen als beten. Gebet, ob allein oder in Gemeinschaft, ist eben immer angefochten. Das ist ein geistliches Naturgesetz. Das muss so sein. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob diese Stuhlkreisversammlung dort eine begeisternde Erfahrung war, eine inspirierende oder nur total verstörend. Eine zur Nachahmung empfohlene Gemeindeveranstaltung, das kann ich und will ich gar nicht beurteilen. Es war die Form, die diese Gemeinde damals gefunden hat. Ob die heute noch so beten, das weiß ich gar nicht. Und diese Veranstaltung sagt auch nichts aus darüber, ob die Geschwister dort zu Hause ähnlich treu gebetet haben. Für mich war nur wichtig, eine Gemeinde findet ihre Form, beständig im Gebet zu bleiben. Sie hat ja auch ihre Form, beständig in der Lehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen zu bleiben. Und das war ihre Form. Im Mittelpunkt einer Gebetsversammlung steht eben das Gebet und nicht der ausufernde Austausch und die schillernden Schilderungen der Gebetsanliegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie oft habe ich in vor allem Hauskreisen erlebt, dass mehr über die Not und über die Sorgen geredet wurde, als dass dafür gebetet wurde. Manchmal entsteht ja fast der Eindruck, wenn man nicht ganz genau bis in jedes Detail erklären würde, wie genau die Not ist, dass dann die Geschwister irgendwie so ein bisschen dran vorbeibeten. Und Gott sagt, ja, das Anliegen kenne ich nicht, das hast du unpräzise formuliert. Oder kann es sein, dass wir den Austausch über das Gebet erbaulicher finden als das Gebet? Und dann gibt es immer einen mit den schwächsten Nerven. Der mit den schwächsten Nerven sagt irgendwann, ja, Geschwister, sollten wir nicht langsam doch mal beten? Das sind vielleicht nur meine Erfahrungen. Gott kennt unsere Sorgen, er leitet uns im Gebet und übersetzt sogar unser Seufzen, Stammeln und Jammern. Wir müssen auch zum Gebet nicht alle Details kennen. Wir müssen auch nicht schön beten. Das kennt man ja, kriegt man manchmal als Lob, also ich nicht, aber andere. Schwester, so, Sie können so schön beten. Wir müssen auch nicht, so hilfreich das für alle anderen ist, wir müssen auch nicht zwangsläufig laut beten. Wenn du Angst hast, einfach Scham und Furcht hast, laut zu beten, dann bete doch leise oder lerne ein Gebet auswendig. Ich habe Gebetsversammlungen erlebt über mehrere Monate. Da habe ich von manchen der Personen nie ein lautes Gebet gehört. Nie. Aber sie waren immer da und waren immer treu. Sie waren ein lebendiger Teil der Gebetsgemeinschaft. Andere konnten nur einen Psalmvers auswendig und haben ihn dann immer gebetet. Niemanden sollte die Angst vor dem frei formulierten Gebet abhalten, zu beten in Gemeinschaft. Mir wurde diese Angst vor dem freien Gebet auf eine sehr erbarmungslose, ruppige, aber erfolgreiche Art weggebrannt. Ich war das erste Mal nach meiner Bekehrung in einem Jugendkreis, also ein Jugendkreis, wo eigentlich keine Jugendliche sind, ne? So. Und dort haben die das Kettengebet praktiziert. Alle saßen im Kreis und dann wurde angefangen zu beten und wenn der eine fertig war, musste der jeweilige Sitznachbar weiter beten. Und ich dachte, was ist denn jetzt? Und dann kam die Reihe auf mich zu, mir schlug der Hals und mir platzte vor Scham fast der Kopf. Aber es ging, dann habe ich irgendwas gebetet. Hinterher habe ich erfahren, dass ich den Nachbarn nur hätte anstupsen müssen, dann hätte er weiter gebetet. Haben sie mir hinterher gesagt. Ich glaube, das ist keine glückliche Form, jemanden zum Gebet zu veranlassen. Es gibt bestimmt bessere Methoden, aber es hat mir nicht geschadet. Gebet in der Gemeinschaft braucht Formen und es findet Formen oder es findet nicht mehr statt. Die Jerusalemer Gemeinde, die blieb beständig und wörtlich in den Gebeten. In den Gebeten, nämlich in der Form der Synagogengebete der damaligen Zeit. Und sie haben auch Dinge weiter praktiziert, die von Christus her waren aus den Gebeten des Jerusalemer Tempelgottesdienstes. Natürlich. Sie beteten in den Formen der traditionellen jüdischen Frömmigkeit. Und dann, nach einiger Zeit, bildeten sich christlich geprägte Formulierungen, Wendungen, Phrasen heraus, in denen Jesus als Herr und Christus angerufen und angebetet wurde. Und dann entstanden im Lauf der Jahrzehnte, Jahrhunderte schöne Formulierungen, wie sie im 1. Korintherbrief zitiert werden oder Philipper 3, der Christushymnus, das apostolische oder das nizäische Glaubensbekenntnis oder die sogenannten Hochgebete zu kirchlichen Feiertagen. Und jedes Ding, wissen wir ja mittlerweile, jedes Ding hat Vorteile und hat Nachteile. Gebetstexte und geprägte Formen halfen, über 2000 Jahre beständig in Gemeinschaft zu beten. Und man musste nicht in jedem Gottesdienst das Rad neu erfinden. Das kennt ihr vielleicht auch als Gemeinde. Ihr seid ja eine sehr kreative Gemeinde. Dieser Druck, ich muss kreativ sein, wir müssen frisch und lebendig sein. Geprägte Gebetstexte können helfen, Entlastung zu stiften. Und bei Menschen, die diese Gebetstexte kennen, verstehen und pflegen, also kennen, verstehen und pflegen, kann das tiefe Erfahrung von Heimat bilden. Dass man weiß, ach, wenn das gesprochen wird, dann bin ich mental, gedanklich schon im Gemeindesaal. Wenn ich die Worte höre, wenn ich das Lied höre, dann habe ich geistlich Heimat gefunden. Wir sollten das nicht gering schätzen. Der Nachteil ist natürlich, dass solche Gebetsformulierungen dazu verleiten, zu plappern wie die Heiden, wie Jesus sagt. Klar. Wenn Gebetsformulierungen, die dazu noch aus biblischer Sicht theologisch wirklich fragwürdig und problematisch sind, wenn man die tausendfach hintereinander wiederholt, ja, dann droht einfach die Gefahr, in so eine magisch-schamanistische Beschwörung abzurutschen. Alles hat Vor- und Nachteile, Stärken und Schwächen. Fest formulierte Gebete schaffen Ordnung, stiften im besten Fall Ruhe und Heimat. Freie Gebete sind im besten Fall lebendig, aktuell, geistgewirkt, frisch und sogar originell. Jetzt mal unter uns, manchmal aber auch langatmig, langweilig und auch nur eine Aneinanderreihung von immer den gleichen Floskeln und geprägten Formulierungen. Und manchmal sind sie auch einfach viel zu lang. Ich habe mal in einer niedersächsischen kleinen Großstadt an einer Veranstaltung der Evangelischen Allianz an der Gebetswoche teilgenommen. Und dort war auch ein Bruder, der bekannt war in dieser Stadt und auch berüchtigt war für seine langen Gebete. In einer Gebetsversammlung hat der Gebetsleiter tatsächlich Folgendes gewagt zu sagen: Während Bruder sowieso noch weiter betet, singen wir schon mal das nächste Lied unter der Nummer 12, die Strophen 1, 3 und 5. Respekt. Das nennt man Gemeindedisziplin, einander ermahnen in Christus. Lasst uns die Stärken unserer Form des gemeinsamen Gebets kennen und den Schwächen begegnen. Welche Form des gemeinsamen Gebetes habt ihr? Konkrete Hinweise für das gemeinsame, aber auch das persönliche Gebet finden wir bei Paulus. Und dort wollen wir uns noch einmal hinwenden. Paulus schreibt aus seiner Haft in Ephesus, also einer Situation, die richtig geeignet war, sich mal so richtig Sorgen zu machen, sich so richtig zu zersorgen. Er schreibt Folgendes, Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist pikant. Gerade der sich Sorgen machen könnte, lädt ein, sich nicht zu sorgen. Und damit ist er eben in der Tradition dessen, ein treuer Jünger dessen, der sagt, sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird. Jesus sagt, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Der Umgang, den Jesus empfiehlt, nämlich mit Sorgen fertig zu werden, lautet nicht ignoriere die Sorgen, sondern vertraue auf Gott. Vertraue auf Gottes Versorgung und vertraue und suche Gottes Gerechtigkeit. Paulus rät uns, begegnet euren Sorgen nicht mit Sorgen machen, also dem Substantiv mit dem Verb, nicht mit Sorgen, sondern betet. Und ich finde, die Luther-Übersetzung macht das hier so schön, so fein. Um nichts Sorgen machen, aber mit allen Dingen, mit allen Anliegen, man könnte sogar übersetzen mit einigem Recht, mit allen Forderungen sollen wir vor Gott kommen. Sorgt euch um nichts, sondern lasst eure Bitten kund werden. Gegen Sorgen und Gedankenspiralen hilft Beten. Beten heißt immer, ich wende mich von mir selbst weg, ich gehe nach außen. Die Reformatoren haben gesagt, extra nos, außerhalb von uns ist das Heil. Nach außen, sich abwenden vom Strudelabgrund der Sorgenkreise und sich auf Christus konzentrieren, ihn die Sorgen wissen lassen. Lasst Gott eure Bitten kund werden. Und ich will diese, das ist ja passiv, ne? Lasst kund werden. Nicht macht kund, sondern lasst kund werden. Das ist eine ganz, im Deutschen eine schöne Formulierung, will ich nicht überstrapazieren. Nein, aber lasst kund werden. Meine spontane Assoziation war folgendes. Lasst kund werden bedeutet so viel wie, das ist eine Flasche Mineralwasser. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Das ist nur Wasser. Ich weiß aber, dass hier Kohlendioxid gelöst ist, aufgrund von Druck. Und der Druck des Lebens führt dazu, dass wir selber auch gar keinen Zugang haben zu unseren Sorgen, zu unserem Bitten, zu unserem Flehen. Gebet in diesem paulinischen Sinne bedeutet, mach nur den Deckel auf. Und die Sorgen werden in Form von Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Und da sind die Blasen zu sehen. Lasst kund werden. Du musst nichts machen, um zu beten. Gebet ist kein Werk. Gebet ist eigentlich nur den Deckel heben. Heb nur den Deckel. Druck hast du doch genug im Leben. Der Druck, der die Sorgen löst in der Flüssigkeit. Gebet heißt, lass es kund werden. Der Glücklichste unter uns kennt und erlebt Dinge voller Not. Selbst wem es richtig gut geht, hat Dinge, die ihm Not bereiten, denen er nur begegnen kann, indem er sich eben ohnmächtig, also ohnmachtig an Gott wendet. Gebet ist eben Bekenntnis der eigenen Unmächtigkeit. Und je heiliger uns ein Anliegen ist, desto weniger können wir es selbst leisten. Eine Zündkerze wechseln beim Mofa, das kriegen wir hin. Wird kaum einer beten, dass Gott das macht. Je heiliger ein Anliegen, desto weniger können wir es eben leisten. Wir beten. Bei Petrus heißt es, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und mir hat mal eine Schwester gesagt, weißt du was, ich bin manchmal so kraftlos. Ich kann nicht werfen. Außerdem konnte ich noch nie gut werfen. Ich finde die Kraft nicht zu werfen. Gebet heißt dann, lass es nur aufsteigen. Vielleicht ist es nur ein Seufzen. Gott wird es hören. Und das gilt für uns als Einzelne und als Gemeinde. Christen haben Sorgen und sie machen sich Sorgen. Und im besten Fall haben wir erfahren, dass Sorgen machen einfach gar nicht so viel bringt. Kaum jemand sagt ja wirklich abends, so, genug gesorgt, Feierabend, jetzt bin ich locker. Das machen wir doch nicht. Beten ist eben der einzig mündige Umgang mit dem Leiden an einer Welt, die der Vollendung erst noch entgegengeht. Der einzig mündige Umgang mit dem Leiden an einer Welt, die ihrer Vollendung erst noch entgegengeht. In unserem Paulus-Zitat begegnen uns drei Formulierungen. Bitten, Gebet und Flehen. Boah, und jetzt könnte ich die versuchen, auseinanderzufummeln vom Griechischen her. Das eine ist eher das, ich persönlich glaube, die Wörter, die hier mit Gebet und Flehen übersetzt sind, die kommen immer gemeinsam vor, meistens. So ähnlich wie im Deutschen Pfeffer und danke, durch dick und mit Lust und Liebe, dumm und dämlich, wunderbar. Beides meint also, Gebet und Flehen heißt einfach nur ernstes, aufrichtiges Gebet. Eins ist wichtig und das ist ein Kennzeichen geistlichen Gebetes, dass dort Dankbarkeit vorkommt. In allen Dingen lasst eure Bitten mit Danksagung vor Gott kund werden. Eben haben wir gesagt, auch die Glücklichste unter uns hat auch Anlass zur Sorge. Ja, für sich und für geliebte Menschen. So gilt aber auch im Umkehrschluss, auch die unglücklichste Person, die wirklich Recht hat, unglücklich und traurig zu sein, auch die unglücklichste hat auch Anlass zur Dankbarkeit. Wir können dankbar auf die Vergangenheit schauen. Wir können dankbar auf helle Momente der Gegenwart schauen. Und wir dürfen uns freuen mit Aussicht auf die vollendete Zukunft, die uns alle, die wir Christus vertrauen, erwartet. Deswegen ist dieser paulinische Stups von Paulus zur Dankbarkeit so wertvoll. Nicht, weil Gott Dankbarkeit braucht, um sich besser zu fühlen, sondern weil du sie brauchst, weil ich sie brauche. damit wir mit unseren Sorgen besser umgehen können, sie ihnen begegnen können, damit wir unser Gebet würzen können. Dankbarkeit macht unser Gebet pfeffrig. Entschuldigung. Macht es pfeffrig, gibt so ein bisschen Spice in unser Gebet an der Stelle. Du kannst nicht falsch beten, wenn du ehrlich betest. Lasst uns beten, einsam und gemeinsam, beziehungsweise allein und gemeinsam. Wir können nicht falsch beten, wenn wir ehrlich beten. Und in manchen Gemeinden entsteht so eine Art Gebets-TÜV, Predigt-TÜV auch. Und da werden die Korrektheit von Gebeten und Predigten geprüft. Und ich habe euch für die kleinen Gruppen einen ironisch gemeinten, satirischen Gebetsbeurteilungsbogen einmal entworfen, den ihr frei kopieren dürft, ausschließlich zu satirischen Zwecken. Den bekommt ihr über einen Dropbox-Link in der Videobeschreibung oder am Ausgang. Was ich ohne Ironie sagen möchte, Gott ist kein Automat. Wenn du dich Jesus Christus anvertraust, ist der große, lebendige Gott dein Vater. Er hört auf das, was du meinst, nicht auf das, was du sagst. Wir dürfen neu lernen, einfach und in Hauptsätzen zu beten. Wir müssen nicht schön beten. Und für manche, die sehr schön beten können, ist es die größte Herausforderung, das mal wieder zu verlernen. Dietrich Bonhoeffer warb einmal in seiner Schrift Gemeinsames Leben vor seinen Finkenwalder Studenten für den einstimmigen Gesang. Ist eine andere kulturelle Situation. Es gab also Gemeinden, wo sehr viel mehrstimmig gesungen wurde und viel improvisiert wurde mehrstimmig. Diese Kulturtechnik ist ja fast verschwunden. Er lobte die geistliche Schlichtheit und die Kraft der Einstimmigkeit gegenüber aller ruhmsüchtigen mehrstimmigen Stimmenvirtuosität. Er sagte, die Kraft ist, einstimmig zu singen. Und wir dürfen das aufnehmen und drüber nachdenken. Wir dürfen im besten Sinne verlernen, beeindruckend zu beten, sondern wieder lernen, einfach zu sein und einfach zu beten. Den Text von Bonhoeffer, das ist eine Seite, findet ihr auch über den Dropbox-Link in der Videobeschreibung oder am Ausgang als eine mögliche Anregung für die Kleingruppen. Ich schaue auf die Uhr. Ja, es ist wenige Minuten vor Ende der Predigt. Ich glaube, jetzt ist die Stunde für den Turnaround geschaffen. Ich müsste langsam mal schlechtes Gewissen machen. Musste langsam auf die Tube drücken und ein bisschen schlechtes Gewissen erzeugen, damit alle mehr beten. Das ist ja oft so, ne? Also man kommt aus einem, selten so gebügelt wie aus einem fulminanten Gebetspredigt, aus dem Gottesdienst. Und das mache ich nicht. Ich will das nicht, ich mache es nicht. Schlechtes Gewissen haben wir alle schon genug. Und ein schlechtes Gewissen hat noch nie geistliches Leben hervorgebracht. Ja, so pseudo-religiöse Zombies bringt das hervor, aber kein geistgewirktes Leben. Ich möchte und ich bete, ich wünsche mir, dass ihr ermutigt und erfrischt aus diesem Gottesdienst kommt, dass ihr vom Heiligen Geist gewirkte Lust habt, miteinander zu beten. Beten macht Bock. Ich lasse mein Anliegen vor Gott kund werden, dass ihr ermutigt seid, für euch selbst und womöglich in Hausgemeinschaft, Hauskreisen zu beten, eben all die Dinge vor Gott zu bringen, die euch auf dem Herzen liegen. Und ich bin gewiss, dass Gott auch mein Gebet hört. Deins auch. Amen. Ich möchte kurz noch beten. Wir bleiben dazu einmal sitzen. Himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen, dass du uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerufen hast, durch dein Evangelium. Wir danken dir für dein Wort, das uns unter der Kraft deines Heiligen Geistes lebendig wurde. Vielen Dank. Danke, dass wir beständig bleiben dürfen als Gemeinde in der Lehre und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Bitte segne uns. Hilf uns einfach, den Deckel zu heben und unsere Sorgen vor dir kund werden zu lassen. Lehre uns einfach zu sein. Und himmlischer Vater, schaff doch bitte all das, was dir gefällt, in uns, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.